BAD Podcast.
Willkommen beim BAD Podcast. Mein Name ist Christian Gies und wir sprechen heute über das Thema Elektromobilität in der Arbeitswelt. Und dazu habe ich mir eine Expertin von BAD eingeladen. Sie heißt Sabrina Mattener und ist Fachkraft für Arbeitssicherheit beim BAD. Schön, dass Sie heute da sind, Frau Mattener.
Hallo Herr Gies, schön, dass ich hier sein darf.
Frau Mattener, es ist ja so, dass viele Unternehmen sich jetzt überlegen, ihren Fuhrpark vielleicht mit Elektroautos aufzurüsten und die alten Verbrennerautos so langsam abzulösen. Inwiefern merken Sie das auch so in Ihrem Alltag, dass Kunden da vielleicht verstärkt nachfragen bei Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen bei BAD und Unterstützung, Beratung brauchen, worauf sie in Sachen Arbeitsschutz auch Acht geben müssen?
Ja, wir bekommen das quasi über Ticketanfragen mit oder halt direkt durch unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus der Fläche, dass die dann Kunden betreuen und der Kunde sich überlegt, den Fuhrpark zu verändern hinsichtlich Elektrofahrzeugen, Elektroautos. Dass Fragen kommen zu, wo kann ich am besten die Ladeeinrichtung aufstellen oder dass halt sogar auch die Mitarbeitenden mit ihren privaten Fahrzeugen kommen und da halt auch den Arbeitgeber anfragen, ob sie dann ihr Auto während der Arbeitszeit laden dürfen, können. Und selbst wenn man dann halt keine Flotte hat, die Elektroautos sind, dann ist es halt die Frage von den Mitarbeitenden quasi, die dann kommt. Ich würde gerne mein Auto laden oder vielleicht auch mein E-Bike, damit ich dann halt Nachmittag wieder nach Hause komme.
Merken Sie da so eine verstärkte Nachfrage zum Thema E-Mobilität oder fängt das jetzt so langsam erst an, dass Kunden bzw. Unternehmen sich mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen?
Nee, wir sind da eigentlich schon mittendrin. Also die Anfragen, die gibt es schon länger, die gibt es sicherlich schon seit über einem Jahr, anderthalb Jahren. Klar, es ballt sich immer mehr und man hört das jetzt auch deutschlandweit, dass sich immer mehr dazu entscheiden, dass es halt auch vielleicht auch einen gewissen Druck gibt. Man möchte ja auch ein attraktiver Arbeitgeber sein und dem Mitarbeitenden dann halt auch gerne was bieten. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, die das dann bewirken.
Gibt es bei den Nachfragen so spezielle Schwerpunkte, die Unternehmen interessieren?
Ich glaube, da könnte man drei Punkte herauskristallisieren. Die erste Frage ist sicherlich, muss ich jetzt eine Gefährdungsbeurteilung durchführen? Muss ich die eventuell verändern? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Muss ich die eventuell zusätzlich unterweisen? Oder was halt auch immer noch die spannende Frage ist, wo installiere ich die Ladeeinrichtung?
Ja, dann kommen wir dazu mal zu sprechen. Worauf müssten Unternehmen da achten beim Thema Laden von Elektroautos?
Also im Moment ist es so, dass gesetzlich noch nicht so viel geregelt ist. Es gibt viele Empfehlungen von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, aber auch von den Garagenverordnungen zum Beispiel, wenn der Ladeplatz in einer Garage sein soll. Der Sachversicherer, der hat dann auch ein großes Wörtchen mitzureden, weil der ja dann quasi einspringt, wenn es wirklich zu einem Brandfall kommt. Von daher muss man auch schauen, was möchte er haben. Und deswegen sollte man sich im Vorfeld wirklich gut Gedanken machen und einmal wirklich den Schaden- und Feuerversicherer hinzuziehen und fragen, ob er das überhaupt gestattet in dem Sinne. Also es klingt jetzt ein bisschen extrem, aber ob er damit einverstanden ist, dass das Unternehmen Ladestationen zur Verfügung stellt. Und dann muss man natürlich auch in das Bauordnungsrecht gehen. Und da sind es dann speziell, wenn es halt keine Ladestation im Freien ist, sondern eher eine Garage oder was überdacht ist, dann muss man in die Garageverordnung des jeweiligen Bundeslandes schauen.
Ja, also ist es demnach einfacher, wenn Unternehmen im Freien Ladestationen installieren, kann man das so sagen, im Vergleich zu einer offenen oder geschlossenen Garage?
Also der beste Fall wäre natürlich im Freien mit viel Platz rundherum. Also
ja. Was meinen Sie mit viel Platz?
Also man sollte schon 5 Meter Abstand haben zu Gebäuden oder auch zu brennbaren Fassaden. Es sollten natürlich keine brennbaren oder leicht entzündlichen Materialien in unmittelbarer Umgebung sein, also sprich weniger als 5 Meter. Und dann muss man natürlich auch mal schon den schlimmsten Fall sich vorstellen. Es kommt wirklich zu einem Brand, dann muss ich ja auch gewährleisten können, dass die Feuerwehr schnell an den Brandherd quasi herankommt. Und das Auto löschen kann oder eventuell, um den Schaden zu minimieren, das Fahrzeug birgt, abschleppt, aus der Zone, aus der Brandzone quasi rausholt, um halt zu vermeiden, dass auch noch andere Autos quasi in Brand geraten und das dann noch schlimmer wird.
Ja, können Sie dazu noch was sagen? Sie haben gesagt, nicht brennbare Elemente sollten in der Nähe, also 5 Meter Abstand von der Ladestation sein. Was können das für Elemente sein? Worauf müssen Unternehmen auch da Acht geben?
Ja, das könnten zum Beispiel Mülltonnen sein, Papiermülltonnen, die natürlich dann in Brand geraten könnten. Aber auch die Fassade von Gebäuden, die dann gut mit dem Dämmmaterial. Das sind Punkte, vielleicht habe ich da auch gerade einen riesengroßen Baum stehen, der vielleicht auch ein bisschen trockener ist, der eventuell dann sich leicht entzünden könnte. Oder was halt auch gerne mal, was man in Garagen auch gerne mal sieht, dass dann halt Paletten, Kartons, irgendwelche Möbel, die im Moment nicht gebraucht werden, dass die dann halt auch in unmittelbarer Nähe da geparkt sind. Da sieht man sie halt nicht, da sind sie trocken. Und das sind aber alles Brandlasten, die sich nicht in der Nähe von einer Ladestation befinden sollten.
Ja, das heißt, kann man das so zusammenfassen, dass die Brandgefahren bei einem Elektroauto höher sind als bei einem Verbrennerauto?
Also die Brandlast und die Brandgefahr, die sind gleich zu einem Verbrennerauto. Also da gibt es keine Statistiken, auch nicht vom Gesamtverband der deutschen Versicherungen. Die konnten nicht feststellen bis dato, dass Elektrofahrzeuge öfter brennen als herkömmliche Autos mit Verbrennungsmotoren. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Statistik noch nicht ausgereift ist, weil es halt einfach zu wenig Elektroautos in Deutschland gibt. Dann muss man auch den Aspekt betrachten, dass die Elektroautos Neuwagen sind. Und meistens geht ja von älteren Fahrzeugmodellen eher eine Gefahr aus, dass die dann halt aufgrund der Abnutzung vielleicht nicht mehr ganz intakt sind und dass die Wahrscheinlichkeit dann schon etwas größer ist, dass da vielleicht irgendwie ein Brand entstehen könnte. Aber es ist halt eher, was brennen könnte. Bei einem Verbrennungsauto ist es halt so, ich kann da auch in dem Kabelbaum einen Kurzschluss haben. Da kann sich auch eine Isolierung freischeuern und dann kann da ein Brand entstehen. Oder durch ausgetretene Flüssigkeiten, Öle zum Beispiel, das Motoröl oder Benzin, Diesel. Und wenn ich dann halt eine heiße Oberfläche habe, dann kann sich das entzünden. Bei einem Elektroauto ist es halt eher die Gefahr, dass der Akku quasi, weil er defekt ist oder weil er nicht richtig produziert worden ist, dass der beginnen könnte, sich zu entzünden. Und dann, also zum Thema Brandverhalten, muss man dann halt sagen, dass wenn halt ein Akku eines Elektrofahrzeugs Feuer fängt, das dann natürlich schwer ist, in den Griff zu bekommen. Weil da so viel Energie frei wird, so viel Hitze, dass es dann halt eine Art Kettenreaktion gibt in dem Akku. Die Zellen stecken sich quasi gegenseitig an und das dann zu löschen ist halt dauert wesentlich länger. Also die Feuerwehr muss wesentlich länger ihre Zeit investieren, das quasi wieder einzudämmen und in den Griff zu bekommen.
Kann so ein Akku denn auch explodieren? Und wenn ja, was passiert da genau?
Wenn die Geschwindigkeit der Verbrennung einen gewissen Schwellenwert erreicht, dann spricht man von einem explosionsartigen Abbrennen, von einer Explosion. Das ist dann aber erst, wenn eine Zelle brennt, dann explodiert das nicht sofort, sondern wenn dann quasi die Kettenreaktion beginnt und sich die Zellen gegenseitig anstecken und dann immer mehr Energie frei wird, immer mehr. Und das funktioniert dann, das muss man sich vorstellen, wie so ein Katalysator. Und dann irgendwann habe ich den Bereich erreicht, wo die Durchzündenergie so hoch ist, dass es dann quasi zu einer explosionsartigen Verbrennung kommt. Und dann entsteht ja auch Wärme, Sauerstoff wird frei und das Gas muss sich halt ausdehnen und dann explodieren quasi diese Zellen, diese Module und letztendlich dann auch der Akku.
Im Freien haben Sie vorhin gesagt, ne, am besten 5 Meter Abstand, ne, zu einer Ladestation, zum Gebäude vor allen Dingen zu haben. Wie ist es in Garagen, falls jetzt ein Unternehmen gar nicht so die Fläche draußen hat?
Dann muss man quasi die Bauaufsicht mit hinzuziehen. Dann auch die Garagenverordnung, die dann explizit regelt in dem Bundesland, wie sind die Vorgaben. Da macht es auch Sinn, dass die Brandschutzdienststelle mit hinzugezogen wird, also die örtliche Feuerwehr sozusagen, dass man mit der auch bespricht, was haben die überhaupt für Löschgeräte. Und grundsätzlich sagt man auch, in Garagen sollte das oberirdisch installiert sein und in der Nähe von Ein- und Ausfahrtbereichen, damit man so schnell wie möglich eventuell halt einfach nur das Auto rausziehen kann, also über eine Winde rauszieht und dann draußen im Freien versucht zu löschen.
Ja, also in der Garage, im geschlossenen Raum, keine gute Idee, ja, verstehe ich.
Wenn es nicht unbedingt sein muss, ist es halt ungünstig, weil durch die Wärme, durch die Hitze, die entsteht, muss man sich auch vor Augen halten, dass dann halt auch das Gebäude, die Fassade, die Wände, Träger, alles, was da verbaut ist, dass das natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen wird und ab gewissen Temperaturen gibt dann halt auch die Statik nach. Und dann ist vielleicht nicht das größte Problem, dass das Nachbarauto eventuell mitbeschädigt worden ist, sondern dass die Statik des Gebäudes einfach eine weitere Nutzung unmöglich macht.
Ich nehme mal das Beispiel, ne? Wenn ich jetzt als Beschäftigter von der Dienstfahrt zurückkehre in die Garage, in die Tiefgarage meines Arbeitgebers fahre und dann kommt das wirklich zum Fall der Fälle, zum Albtraum, das Auto, aus welchen Gründen auch immer, fängt Feuer, es brennt. Der beste Tipp für den Fahrer, die Fahrerin, ist es, sich einfach weit vom Auto zu entfernen, egal ob das jetzt im Freien ein Brand passiert oder im geschlossenen Raum in einer Garage, und die Feuerwehr rufen.
Ja, ich würde mich jetzt ganz normal an die Rettungskette halten, also Motor ausmachen, die Warnweste anziehen. Wenn ich die Zeit noch habe, das Warndreieck aus dem Kofferraum holen, in sichere Entfernung aufstellen, je nachdem, wo ich mich natürlich auch befinde. Bin ich unterwegs auf einer Straße oder bin ich vielleicht noch auf dem Parkplatz? Und dann natürlich schauen, dass ich Passanten fernhalte und dann natürlich auch schnellstmöglich die Feuerwehr verständige. Und das ist halt auch wichtig, dann am Telefon zu sagen, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt. Und möglicherweise möchten die dann noch nähere Angaben dazu haben.
Warum ist das für die Feuerwehr wichtig, diese konkrete Angabe, um welches Modell es sich beim E-Auto handelt?
Die Feuerwehr muss halt wissen, ob es ein reines Elektrofahrzeug ist oder ob dann wie bei einem Hybriden zum Beispiel noch ein Verbrennungsmotor dabei ist, eventuell noch andere Betriebsflüssigkeiten, Benzin, Diesel vorhanden sind. Und dann gibt es mittlerweile schon Automodelle, wo sich der Hersteller Gedanken gemacht hat, wie die Feuerwehr am schnellsten löschen kann, beziehungsweise den Akku herunterkühlen kann. Und die Feuerwehr hat mittlerweile, oder es gibt für die Feuerwehr mittlerweile so eine Art Löschlanze mit einem Dorn von drauf. Und da kann man quasi in das Auto oder in den Akku reinstechen, um halt wirklich gezielt den Akku zu kühlen und nicht das gesamte Auto, um halt wirklich die Ausbreitung des Brandes schnellstmöglich zu unterbinden. Und dafür gibt es halt oder haben manche Modelle eine Art Stichkanal vorgesehen. Und das kann sich dann halt die Feuerwehr während der Anfahrt quasi als Information schon aus dem Internet herausziehen. Und dann können die quasi ihren Löscheinsatz schon planen.
Nehmen wir den Fall an, das Unternehmen hat sich jetzt für Elektromobilität entschieden, hat jetzt diverse Autos gekauft für die eigenen Beschäftigten. Können dann die Beschäftigten einfach sofort losfahren oder müssen die erstmal darüber unterrichtet, sprich unterwiesen werden, dass sie ja gut und sicher mit dem Elektroauto unterwegs sein können?
Zweiteres. Also das Fahrzeug stellt dann in dem Moment ein Arbeitsmittel dar. Und wenn man ein Arbeitsmittel benutzt, muss man im Vorfeld immer erstmal eingewiesen werden und dann auch mindestens jährlich unterwiesen werden. Und gerade bei einem Elektrofahrzeug, was sicherlich noch nicht jeder Bürger gefahren ist, macht es natürlich dann auch Sinn, den vielleicht sogar auch praktisch das Fahrzeug erstmal fahren zu lassen und jemanden daneben zu setzen, der ihm dann noch Hinweise gibt, damit er die Möglichkeit hat, sich wirklich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen und dann halt nicht gleich überfordert ist, wenn dann mit einem unsicheren Fahrzeug oder in dem er sich halt einfach nicht wohlfühlt und dann noch im Straßenverkehr, auch in einer Stadt eventuell, mit Fahrradfahrern und Straßenbahn wo man dann halt auch sehr viel Aufmerksamkeit dem Verkehr quasi widmen muss und dann weiß man gar nicht, wie man das Arbeitsmittel richtig zu bedienen hat, dann sind quasi Unfälle schon fast vorprogrammiert.
Was passiert genau bei der Einweisung und welche Inhalte erhalten die Beschäftigten bei der Unterweisung? Fangen wir aber erstmal mit der Einweisung des Elektroautos an. Was passiert da genau? Worüber werden die Beschäftigten informiert?
Also in der Einweisung werden explizit auf die Gefährdungen drauf eingegangen. Also was ist halt an dem Arbeitsmittel anders, an dem Fahrzeug anders als bei anderen Arbeitsmitteln oder anderen Fahrzeugen? Wo sind die Gefährdungen? Wo liegen die? Das muss der Fahrzeugführende wissen, weil man das halt nicht unbedingt vor Gebrauch schon weiß oder offensichtlich sieht.
Was könnte das so sein? Was kann alles passieren, wenn ich im Alltag damit fahre?
Ja, also man muss den Fahrzeugführenden quasi bewusst machen, dass es ein anderes Fahren ist. Also man muss ihnen bewusst machen, dass sich das Auto anders verhält, dass die Umgebung das Auto aber auch weniger wahrnimmt, weil es halt sehr leise ist. Also diese Motorgeräusche, die durch die unterschiedlichen Drehzahlen bei Verbrennerautos entstehen, die hat man halt einfach nicht beim Elektroauto. Und da muss man halt wissen, dass man eventuell gar nicht wahrgenommen wird oder zu spät wahrgenommen wird und dass dann eventuell andere Fahrzeugteilnehmer, Fußgänger oder Autofahrer sich eventuell erschrecken. Ups, da ist jetzt auf einmal ein Auto da, das habe ich eben gar nicht gehört oder gesehen. Gerade wenn wir jetzt auch an die Jahreszeit Herbst und Winter denken, es ist dunkel draußen, vielleicht ist dann die Wahrnehmbarkeit, die optische Wahrnehmbarkeit auch nochmal eingeschränkt. Also dass eventuell Menschen sich nicht so verhalten, wie ich das von ihnen erwarte als Fahrzeugführer. Das muss man sich quasi vor Augen halten. Dann ist ja das Elektroauto auch ein Automatikauto, wenn man das natürlich auch nicht gewohnt ist. Dann muss man natürlich wissen, dass wenn man das Auto, wenn man länger stehen bleiben möchte oder abstellt, dass man dann in den Parkmodus schaltet, also in den Parkmodus schaltet, damit das Auto halt nicht wegrollt. Ich habe da ja nicht diese obligatorische Handbremse. Und dann muss man auch wissen, dass es Elektrofahrzeuge gibt, die haben so einen genannten Eco-Modus, so einen Eco-Schaltknopf. Und wenn ich den betätige, dann wird quasi Energie eingespart und dann bremst das Auto automatisch ab. Und wenn dann hinter mir ein Fahrzeug ist, was es ein bisschen eiliger hat und mich sowieso schon ein bisschen drängelt und ich gehe dann noch zusätzlich noch in diesen Eco-Modus, dann wird das Auto abgebremst, ohne dass die Bremsleuchten angehen. Und dann kann es passieren, dass er das zu spät sieht und mir hinten auffährt. Und andersrum ist es dann halt, wenn ich diesen Eco-Modus wieder verlasse, dann beschleunigt das Auto von ganz allein und habe ich dann den Sicherheitsabstand nicht eingehalten, dann kann es passieren, dass ich sofort hinten, also vorne, meinen Vordermann auffahre.
Und dann haben Sie gesagt, ganz wichtig ist auch die jährliche Unterweisung. Was passiert da genau im Vergleich zur Einweisung?
Ja, der Mensch ist ja schon ein Gewohnheitstier und erkennt dann, sag ich mal, nach einem Jahr kennt er das Fahrzeug, es ist jeden Tag gefahren und hält sich natürlich dann diese Gefährdungen, die er dann vor einem Jahr mal aufgezeigt bekommen hat, vielleicht nicht mehr so sehr vor Augen. Gewisse Sachen hat er selber erlebt, hat Erfahrungen gesammelt, wo er weiß, okay, da muss ich vorsichtig sein. Aber andere Sachen, die vergisst man dann halt einfach im normalen Arbeitsalltag. Und dass ich dann da halt einfach nochmal hinweise, denk dran, auch zum Beispiel, also das Laden des Fahrzeugs ist ja auch ein Punkt, der unterwiesen werden muss. Wie mache ich das richtig? Und einfach nochmal daran zu erinnern, bitte guckt euch vorher die Ladeeinrichtung an. Sieht sie anständig aus? Sieht sie intakt aus? Gibt es Defekte? Oder auch nochmal daran erinnern, den Ladeplatz auch wieder anständig zu verlassen, in einem aufgeräumten Zustand, so dass halt wirklich die ganzen, die Bestandteile auch wirklich nicht kaputt gehen, dass sie eine lange Haltbarkeit haben. Solche Sachen muss man, glaube ich, immer nochmal für sensibilisieren, was natürlich bei der Unterweisung dann eher rausfällt im Vergleich zu einer Einweisung ist, wo der Ladestutzen ist. Also das würde ich jetzt eher mehr bei der Einweisung sehen. Habe ich ein neues Modell, dann muss ich erst mal schauen, wo ist dieser Ladestutzen, weil das halt schon dann beim Tanken, beim Stromtanken sinnvoll ist, zu wissen, wie rum parke ich das Auto denn jetzt eigentlich an der Ladestation. Und ich muss ja auch daran denken, dass wenn ich aussteige, dann nicht umgefahren werde von einem anderen Auto. Und das ist eher so ein Punkt für die Ersteinweisung. Wirklich die ersten Schritte bei Null anfangen. Und bei der Unterweisung sind es dann eher die Gefährdungen, die halt das Arbeitsmittel mit sich bringt, dass man die dem Mitarbeitenden nochmal vor Augen führt.
Frau Matzener, dann sage ich Ihnen ganz, ganz vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns viele wertvolle Informationen zum Thema E-Mobilität aus der Perspektive des Arbeitsschutzes gegeben haben. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Sehr gern, ich bedanke mich auch.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie erhalten von BRD gerne weitere Informationen zum Thema E-Mobilität und Arbeitsschutz. Kontaktieren Sie uns gerne über die üblichen Kommunikationskanäle und wir freuen uns gerne über Ihre Fragen. Wir unterstützen und beraten Sie gerne jederzeit hierzu. Vielen Dank, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.
BRD. Sicher arbeiten, gesund leben.